Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Herzlich willkommen zur 98. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Wann warst du das letzte Mal gestresst? Ehrlich gesagt, bei mir war es vor 10 Minuten, als ich noch schnell einen Parkplatz vor dem Studio gesucht habe, während gleichzeitig das Handy klingelte. Ich wusste aber, jetzt zählen erstmal die Aufnahmen und darauf will ich mich konzentrieren. Stress gehört zu den größten Gesundheitsrisiken unserer Zeit. Laut Studien der Weltgesundheitsorganisation ist er nicht nur Mitverursacher für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Depressionen und Schlafstörungen, sondern auch ein wesentlicher Faktor bei vielen chronischen Leiden. Und trotzdem, Stress ist per se nicht schlecht. Ich weiß, das klingt erstmal überraschend. Er ist eine natürliche Reaktion unseres Körpers und kann eine Kraft sein, die uns leistungsfähiger, wacher und kreativer machen kann. Entscheidend ist, wie wir mit ihm umgehen.
Experte der Woche.
Ich habe heute René Treder bei mir im Studio. René ist Psychologe, Coach, Trainer und Berater mit dem Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie. Er begleitet seit vielen Jahren Menschen, Teams und Organisationen in Veränderungsprozessen. Von Resilienz, Achtsamkeit und Stressmanagement über Kommunikation, Konfliktlösung und Führung bis hin zu kreativer Projektentwicklung. 2020 erschien sein erstes Buch, Das Leben so nein, ich so doch, in dem er sagt, wie man besser mit Stress, Krisen und Schicksalsschlägen umgehen kann. Sein letztes Buch, Superkraft statt Superstress, in 7 Schritten raus aus der Stressspirale, erschien im Juni 2025. Und ich habe mich gefragt, ob es wirklich ein Schritteprogramm für Stress geben kann und wenn ja, wie das aussieht. Also habe ich René eingeladen und ihn höchstpersönlich befragt. René, schön, dass wir uns treffen, persönlich sogar. Wie geht's dir heute?
Hallo Hadi, ich freue mich, dass ich hier bin und dass wir uns tatsächlich persönlich treffen, denn als ich angefangen habe mit Podcast 2017, da war das total normal, dass man sich persönlich traf. Da fuhr ich auch durch halb Deutschland, um Interviewgäste zu treffen und inzwischen ist ja alles so digital geworden und das ist manchmal schade und von daher habe ich mich sehr gefreut, dass du gesagt hast, komm doch vorbei und ja, mir geht's gut, ich freue mich, bin ganz gespannt, was wir gleich besprechen und hoffe, dass da gute, interessante Sachen rumkommen.
Die Frage, wie es einem geht, kommt ja ganz häufig in deinen Büchern vor. Warum ist es wichtig, sich immer wieder selbst zu fragen, wie es einem geht, also quasi in die Selbstreflexion zu gehen?
Ja, das ist eben so ein Prinzip der Achtsamkeit, dass ich einfach so mit mir in Kontakt trete. Man könnte ja auch sagen, Achtsamkeit ist sich selber besuchen, regelmäßig sich besuchen und eben gucken, wie geht's mir, was stört mich, was habe ich für Emotionen, was ist auch gut und schön, also auch diese Aspekte zu sehen. Und genau darum kommt das in meinem Buch vor, da habe ich gerade noch geschlafen, als du mir die Frage gestellt hast. Genau, diese Frage eben, ja, wie geht's dir? Und dass man sich dafür mal Zeit nehmen sollte, sich das zu fragen und nicht nur so in den Tag hetzen oder eben, ja, wenn man es auch gefragt wird, dann ist es ja vielleicht auch so ein kleiner Impuls, da mal ehrlich drauf zu antworten. Wie geht's dir denn, Hadi?
Mir geht's hervorragend. Aber du hast spannende Bücher geschrieben über wahrscheinlich den Endgegner von uns allen und zwar geht um Stress. Also ich gebe das offen zu. Ich habe vieles eigentlich ganz gut im Griff in meinem Leben, also Bewegung, ich achte auf Sport, ich nehme mir Zeit für Sport, Ernährung, ich versuche nicht dogmatisch, aber mich ausgewogen zu ernähren, ich bin kein religiöser Mensch, aber bei Schlaf werde ich religiös und sehe zu, dass ich wirklich ausreichend Schlaf bekomme und eine gute Schlafqualität habe. Ich suche die soziale Interaktion, also auch das, was wir hier machen, fördert und fordert mich. Das Einzige, was ich nicht gut im Griff habe, ist wirklich Stress. Und von daher habe ich mich auf das Gespräch heute sehr gefreut und hoffe, viel mitzunehmen. Aber gibt's eigentlich, bevor wir jetzt tiefer einsteigen, eine gute Definition von Stress? Wie können wir den Begriff ein bisschen plastischer beschreiben?
Ja, das ist gar nicht so leicht. Das habe ich auch gemerkt, als ich dann das Buch geschrieben habe. Und ich biete da 3 verschiedene Definitionen an. Und die 4., die wäre vielleicht einfach, Stress ist ein Hinweis, dass etwas unsere Aufmerksamkeit braucht. Das ist so eine Definition, die ich auch gerne in Workshops mal so anbiete.
Das ist schön.
Ist mal was ganz anderes. Und Aufmerksamkeit kann ja bedeuten, da gibt es ein Problem, das gilt es jetzt zu bearbeiten, das gilt es zu lösen. Und sei es, der Typ vor mir im Auto bremst und jetzt muss ich halt auch bremsen. Das ist schnell geklärt, aber vielleicht ist es auch was Größeres. Die Steuererklärung, ein Konflikt in der Familie oder eine Sorge, die man hat, eine Zukunftsangst oder sowas. Aber es kann auch bedeuten, wenn ich sage, etwas braucht meine Aufmerksamkeit, dann ist es vielleicht auch mein Energielevel oder mein Lifestyle. Also wenn ich im Dauerstress bin, dann ist das natürlich nicht gesund. Und dann heißt, etwas braucht deine Aufmerksamkeit. Naja, schau doch mal hin, wie lebst du eigentlich? Wo hast du denn deine Freiheitsgrade, dass du auch verändern kannst etwas? Sind es Gewohnheiten? Sind es Dinge, die du jetzt mal entscheiden musst? Musst du etwas loslassen? Und also irgendwas braucht auf jeden Fall unsere Aufmerksamkeit, könnte man sagen. Ansonsten eine andere Definition aus dem Buch ist, Stress ist dazu da, stresslos zu werden.
Ja, du schreibst auch, Stress ist eine Superkraft.
Mhm.
In der Vergangenheit, wenn Dinge unsere Aufmerksamkeit gebraucht haben, dann war es der klassische und viel zitierte Säbelzahntiger. Ich weiß gar nicht, ob es so viele Säbelzahntiger gab in der Vergangenheit. Aber sei es drum, wir nehmen den mal. Wenn der auf uns zukommt, dann habe ich Stress, ja, weil ich muss aufmerksam sein und mir überlegen, friere ich jetzt ein und bewege mich nicht oder renne ich weg? Ist es das, was du meinst mit der Superkraft?
Genau, also die Fähigkeit, dass wir in diesen Ausnahmezustand überhaupt kommen können, das ist die Superkraft. Nicht der Stress im Außen, der uns überrollt, das ist natürlich was Anstrengendes, was Herausforderndes. Aber dass wir überhaupt in der Lage sind, dass unser Organismus in der Lage ist, da was hochzufahren, die Aufmerksamkeit zu schärfen, für Wachheit zu sorgen und ja auch uns Energie gibt, auch Kraft gibt, auch in den Muskeln Kraft gibt und uns auch eine Motivation gibt. Das ist ja was ganz Besonderes. Und das mag früher der Säbelzahntiger gewesen sein. Heute ist es vielleicht eine Lebenskrise oder ein anderes Problem, das ich habe, wodurch ich eine extra Portion Energie bekomme, um etwas bewältigen oder lösen zu können. Das Problem unserer Zeit ist natürlich, dass hinter jeder Ecke so ein Tiger jetzt lauert und wir gar nicht mehr runterkommen. Oder wir können schon auch runterkommen, aber dafür müssen wir eben bewusst leben und bestimmte Entscheidungen auch in unserem Leben treffen. Ansonsten leben wir halt in einer sehr toxischen Welt gerade, wo wir eben so viele Stressoren im Außen haben, die unsere Aufmerksamkeit immer ranziehen. Also die Medien zum Beispiel, politische Entwicklungen, aber auch der Arbeitsalltag hat sich ja auch nochmal doll gewandelt. Erwartungen an uns selbst, was bedeutet Erfolg, wann ist man ein richtiger Mann, was muss eine erfolgreiche Frau bringen? Oder so, sind ja alles so Erwartungen, die in der Gesellschaft so rumwabern und da können wir uns ja erstmal gar nicht so entziehen, weil wir sind ja Teil der Gesellschaft und wir wachsen ja vielleicht auch so auf. Das Handy ist auch ein riesiger Stressor und da sind wir plötzlich in so einer Zeit, wo ständig Alarm quasi bei uns entsteht im Körper und wir ganz schnell in diesen chronischen Stress reinkommen können, der uns natürlich krank macht.
Wann kippt's oder ist es ein schleichender Prozess, dass es von der Superpower zu einer Krankheit wird?
Ja, gute Frage. Es ist beides. Also es kann natürlich, wenn ich jetzt mit was ganz Großem plötzlich konfrontiert bin, mein Haus brennt ab, jemand wird überfahren aus der Familie oder so, dann ist es natürlich so ein extremer Stress, der da ist. Der kippt natürlich sofort in die Überforderung um. Aber bei den meisten Menschen sind es ja nicht diese ganz großen Ereignisse, sondern es ist eher dieser schleichende Prozess der Überforderung, die Normalität der Überforderung, die man ganz lange nicht wahrnimmt oder die man als so ist es halt abstempelt und wo man glaubt, man müsste hinterherhecheln, man müsste das Tempo mithalten und man selber sei schwach, wenn man jetzt nicht noch das und das schafft oder das und das nicht bewältigt bekommt. Dabei ist es einfach zu viel häufig. Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt für einen selbst auch immer zu gucken, wie viel Energie habe ich denn? Wie geht's mir denn eigentlich in meiner aktuellen Lebensphase? Und jede Lebensphase hat natürlich auch unterschiedliche Herausforderungen. Wenn man Jugendlicher ist, sind andere Stressoren da, als wenn man im mittleren Alter oder vielleicht später auch in der letzten Lebensphase ist. Und da zu gucken, was habe ich für Kräfte, was habe ich für Ressourcen, was kann ich diesem Stress entgegenstellen, was kann ich loslassen, bearbeiten und was will ich aber auch erst gar nicht an mich heranlassen? Also was darf bitte schön weit entfernt von mir sein?
Wie erkenne ich das denn am besten? Also neben den klassischen Symptomen wie Bluthochdruck, ich glaube, das weiß mittlerweile jeder, dass chronischer Stress einen höheren Blutdruck verursacht oder Schlafprobleme, Verdauungsprobleme. Was gibt's noch für Symptome?
Also eigentlich von oben bis unten, vom Kopf bis zu den Füßen, haben wir eigentlich überall Symptome. Und ich kann gleich mal ein paar nennen, ein paar ergänzen. Du hast ja schon sehr klassische genannt. Aber vielleicht einmal kurz auch, warum kommen die eigentlich? Also wenn man das einmal für sich verstanden hat, finde ich, dann kann man auch sehr gut selber auf die Suche gehen nach Symptomen und nochmal einen anderen Bezug zu Schmerzen oder zu Veränderungen herstellen bei sich. Ich vergleiche im Buch an einer Stelle Stress mit Fieber. Mhm. Fieber ist ja keine Krankheit, sondern Fieber ist ja auch eine Reaktion unseres Organismus auf Krankheitserreger, also auf Stressoren, könnte man sagen. Mhm. Und unser Körper fährt jetzt plötzlich ganz viele Prozesse hoch. Er sorgt für Wärme und das Immunsystem wird eben aktiviert. Und er führt andere Prozesse runter, zum Beispiel die Verdauung. Mhm. Wir haben keinen Hunger mehr oder wenn wir was essen sollten, vielleicht haben wir dann auch eher Durchfall oder Bauchschmerzen. Also das funktioniert irgendwie nicht mehr so gut. Wir sind antriebslos, wir wollen ja nicht ins Kino gehen, sondern wir wollen schlafen. Und das ist nicht zufällig, sondern der Körper sagt halt, hey, du hast eine bestimmte Menge an Energie und ich brauche jetzt ganz viel Energie, um die Bakterien und die Viren zu bekämpfen. Und das mache ich eben mit dem Fieber. Und du vertraue einfach mal auf die Evolution und bleib einfach mal im Bett liegen und geh jetzt nicht zur Arbeit und fress jetzt auch nicht so viel, damit nicht dein Körper verdauen muss, weil das kostet ja auch wieder Energie. Mm. So. Und das Prinzip heißt Allostase. Mm. Es ist so ein griechisches Wort, Allo und Stase. Allo heißt Veränderung und Stase heißt Stabilität. Das heißt, es ist das Prinzip der Veränderung, damit eine Stabilität wieder zurückkommen kann. Mm. Und genau das ist Stress. Also Stress heißt, der Körper verändert jetzt ganz viel, der Organismus passt ganz viel an, er verschiebt die Energie, damit wir handeln können, aber eben auf Kosten von bestimmten Prozessen im Körper. Und die Energie, die verschoben wird, bedeutet eben auch, der Blutdruck steigt, irgendwann kommt eben dauerhafter Bluthochdruck. Mhm. Insulin hat häufig auch eine Komponente, das heißt Diabetes Typ 2 ist auch eine Möglichkeit, Krebs ist eine Möglichkeit, die entstehen kann, weil das Immunsystem eben auch runtergefahren wird, wenn wir langfristig Stress haben. Es wird dann eben nicht hochgefahren. Mhm. Viele Leute glauben, im Stress wird es hochgefahren und sie werden ja dann nicht krank, wenn sie gerade Stress haben, aber sie werden halt nicht krank, weil der Körper nicht anfängt, die Bakterien und Viren zu bekämpfen. Er lässt erstmal alles durch. Mhm. Er dämmt das Immunsystem, weil er Energie sparen will und dann am Wochenende oder am ersten Urlaubstag, wenn dann der Mensch in der Höhle ist und alles wieder sicher ist, dann kommen eben erst die Immunreaktionen. Und so kann man ganz viel sagen. Also Haarausfall wäre so das Oberste vielleicht, könnte man sagen. Muskelzuckungen zum Beispiel im Auge, Tinnitus, wenn wir weiter runterwandern. Ein trockenen Mund ist so eine typische Stressreaktion. Rote Wangen ist auch wieder so ein Bluthinweis. Die Atmung geht schneller, also wir atmen schneller, wenn wir aufgeregt sind. Der Magen funktioniert nicht so richtig. Libidoverlust, Menstruationsprobleme, das heißt eine Menstruation, die nicht mehr regelmäßig abläuft oder vielleicht sogar ganz ausbleibt. Mhm. Erektionsprobleme, die kommen können. Also super viel. Und natürlich die Verhaltensebene, die dürfen wir nie vergessen. Wir neigen zum sozialen Rückzug, wir neigen dazu, Drogen eher zu konsumieren. Und es geht ja schon mit dem Handy los oder mit dem Espresso um 15 Uhr, um nochmal schnell Energie zu bekommen oder gute Laune zu bekommen. Also auch unser Verhalten verändert sich. Und man könnte sagen, die Wahrnehmung verändert sich. Also wir denken eher negativer zum Beispiel. Wir katastrophisieren. Mhm. Emotionale Zustände entstehen. Also Angst, Wut verfestigen sich zum Beispiel. Trauer, Hilflosigkeit. Dann gibt's die rein biologischen Sachen. Sowas wie Verdauung, was wir schon besprochen haben. Migräne, Kopfschmerzen. Mhm. Und dann gibt's noch die Verhaltensebene. Und auf diesen vier Ebenen gibt's eben Veränderungen. Und hier könnte eben wieder diese Frage, wie geht's mir eigentlich, ganz gut helfen. Wie viel Energie hat mein Körper oder welche Symptome schickt er mir dann eigentlich? Und eben auch vor allem diese Verhaltenssymptome mal zu beachten, weil die sind auch immer ein Hinweis darauf, dass irgendwas gerade nicht ausgeglichen ist, dass irgendwas gerade nicht stabil ist.
Mhm. Du sprichst in deinem Buch auch vom Stresskreislauf. Magst du uns erklären, was du damit meinst?
Ja, gerne. Also wenn man sagt, Stress ist dazu da, Stress loszuwerden, dann hat es ja eine Funktion, nämlich irgendwie die Bewältigung. Also wir rennen jetzt weg vom Säbelzahntiger und schützen uns und danach kommen wir in die Entspannung. Oder wir haben die Steuererklärung erledigt und danach kommen wir in die Entspannung. Das heißt, die Anspannung, die Frustration, was man vielleicht alles so empfinden könnte, die ist dann weg. So, spätestens wenn das Geld überwiesen ist ans Finanzamt. So. Und das könnte man sich also vorstellen, egal ob wir jetzt in der Steinzeit leben oder heute, dieser Stresskreislauf ist einfach eine biologischer Fakt, der in uns abläuft. Und ich habe den in 6 Phasen unterteilt, um einfach mal verständlich zu machen, wie läuft eigentlich eine typische Stressreaktion ab und was kann man denn dazu beitragen, damit sie gesund abläuft und möglichst schnell eben auch vorüber ist und wir eben nicht in diesem Dauerstress gefangen sind. Und das Erste ist, dass es erstmal Reize gibt im Außen, die unser inneres System wahrnimmt. Das ist noch kein Stressor, das ist erstmal nur ein Reiz. Mhm. Und wenn wir natürlich sehr viele Reize in unserer Umgebung haben, dann ist irgendwann auch die Gefahr groß, dass daraus Stressoren werden. Aber erstmal ist es meistens nur ein Reiz. Und der wird in der zweiten Stufe in irgendeiner Weise bewertet. von unserem inneren System. Man könnte sich so vorstellen, wir haben so einen Bodyguard im Kopf, der uns sicher durch den Tag navigieren will. Und der entscheidet eben, ist dieser Reiz, den er jetzt wahrgenommen hat, ist der bedrohlich für uns oder ist der sogar willkommen, freuen wir uns darüber, oder ist der total egal. Mhm. Und wenn er eben zu dieser Entscheidung kommt, der ist bedrohlich, weil er braucht sehr viel Kraft oder er kostet vielleicht Geld oder er kostet die Gesundheit, er führt zu einer Verletzung oder für so einen Statusverlust oder was auch immer, dann löst er so einen Alarm aus. Und das ist dieser Stressalarm, der dann ausgelöst wird. Und der führt dann eben dazu, dass der Blutdruck gesteigert wird, die Atmung gesteigert wird und das andere runtergefahren wird, was wir gerade schon besprochen haben. Die nächste Stufe ist, dass Emotionen eben mit auftauchen. Und das Wort Emotion könnte man sich nochmal anders vorstellen, wenn man es so aufschreibt, Emotion, und man macht mal einen Bindestrich zwischen dem E und dem M. Dann hat man E-Motion, nämlich E ist ja häufig nach außen gerichtet, bedeutet E, und Motion Bewegung. Das heißt, Emotionen sind Kräfte, die wollen, dass wir irgendwie ins Handeln kommen, dass wir nicht nur spüren, nicht nur traurig sind, sondern dass wir wirklich irgendwie ins Handeln kommen und in eine Bewegung quasi kommen. Und Emotionen sind halt immer Motivation, sind immer Energie. Es gibt ja keinen Stress, der emotionslos ist. Also alle, die uns gerade zuhören, können es ja mal prüfen. Der letzte Stress, den sie hatten, war da keine Emotion dabei? Wahrscheinlich nicht. Also da ist immer. Genau. Und nun ist die Kraft von Angst eine andere Kraft als von Wut oder von Trauer. Ja, von Trauer ist eher zurückgezogen, verarbeitend, akzeptierend. Wut ist nach außen gerichtet. Ich muss was verändern. Ich muss was rückgängig machen. Ich muss für Gerechtigkeit sorgen. Oder wenn ich wütend auf mich bin, weil ich was verloren habe, dann heißt es ja auch, ich muss besser aufpassen auf die Dinge, die mir wertvoll sind. Oder Angst wäre eben vielleicht Rückzug oder vielleicht auch sich auseinandersetzen damit und gucken, ist es überhaupt. Also jede Energie, die diese Emotion mit sich trägt, fühlt sich immer anders an und will ein anderes Verhalten von uns. Und da auch nochmal so hineinzuspüren, was ist es denn eigentlich für eine Emotion, die ich habe und welches Verhalten triggert sie eigentlich? Und dann geht es in der nächsten, in der fünften Phase genau darum zu handeln. Und jetzt ist die Frage, worauf ist jetzt mein Handeln ausgerichtet? Ist mein Handeln auf den Stressor ausgerichtet und ich tue wirklich etwas, damit das Problem aus der Welt ist? Kann ich das überhaupt? Das ist auch oft die Frage. Oder ist mein Verhalten nur auf den emotionalen Zustand ausgerichtet und ich sorge quasi nur dafür, mich nicht mehr traurig zu fühlen oder nicht mehr wütend zu sein? Aber habe ich dann eigentlich was im Außen grundlegend verändert? So, und die letzte Phase, die gibt uns darüber Aufschluss, haben wir jetzt gut gehandelt oder nicht? Denn das ist die Entspannung. Und entweder ist es eine vollständige Entspannung, weil das Problem ist aus der Welt, die Sache ist erledigt, es ist kein Problem, keine Gefahr mehr da, dann komme ich in die richtige Entspannung hinein. Das heißt, dann ist der Stresskreislauf geschlossen. Wenn ich aber jetzt bloß die Wut weggejoggt habe,
genau,
dann ist das Problem ja noch da. Das heißt, der Stresskreislauf ist noch nicht komplett geschlossen. Und wenn ich die Person, die Wut ausgelöst hat, das nächste Mal wieder sehe, zack, bin ich ja gleich wieder drin. Das heißt, ich habe zwar dazu beigetragen, mich emotional auszubalancieren und vielleicht auch wieder handlungsfähig zu sein. Es geht mir wieder besser. Aber ich schleife eigentlich das Problem mit und der Stresskreislauf bleibt. Und irgendwann habe ich halt 1000 halbfertige Stresskreisläufe in meinem Leben. Und das ist dann eben dieser Dauerstress, der entsteht. Das heißt, die Frage ist immer, was kann ich denn dazu beitragen, dass der Stresskreislauf wirklich richtig geschlossen wird? Und das ist gar nicht so trivial, weil wir haben ja oft auch Stress aufgrund von globalen Dingen, auf die ich jetzt als einzelne Person gar nicht so einwirken kann.
Ja, du hast mir gerade eben die Antwort gegeben auf meine nächste Frage. Menschen versuchen, Stress mit exzessivem Sport entgegenzuwirken oder quasi im Binge-Watching von Serienmarathon, teilweise zu viel Kaffee zu trinken, um einfach quasi mehr Energie zu haben, sich durchzukämpfen. Und jetzt weiß ich, dass sie den Kreislauf nicht schließen und deshalb ist das keine Lösung. Viele greifen ja auch zu vermeintlicher Nervennahrung wie Schokolade oder Fastfood oder Energydrinks. Ja. Sind ja eigentlich auch nur Versuche, schließen aber nicht den Stresskreislauf, weil sie die Ursache nicht beseitigen, richtig?
Absolut, genau. Und alles ist halt eine Droge, ja. Also auch Dating, Shopping, Binge-Watching, Eis, Zigaretten, Alkohol. Und man könnte sagen, jede Droge ist halt immer eine Abkürzung, um einen eigentlich natürlichen Zustand herzustellen. Da geht es eigentlich nur um zwei verschiedene Zustände, nämlich entweder die Aktivität, also Energie zu bekommen, oder in die Ruhe wiederzukommen, in die Entspannung zu kommen. Und da kann auch jeder, der uns gerade zuhört, mal überlegen, wie er oder sie das so löst im Laufe des Tages. Denn eigentlich haben wir ja sowieso so Wellen. Das heißt, morgens idealerweise wachen wir auf und haben Kraft. Und wenn man da schon feststellt, ja, eigentlich brauche ich erst 5 Espresso, oder heißt es Espressi? Ich weiß es gar nicht.
Espressos.
um überhaupt Energie zu bekommen. Oder abends genau das Gleiche. Muss ich kiffen, um quasi runterzukommen? Brauche ich eine Schlaftablette, um gut schlafen zu können? Was brauche ich denn überhaupt? Oder brauche ich 30 Hundevideos bei Instagram, um den Tag zu vergessen? Und da leben wir natürlich, und das ist genau das, was ich meine, mit dieser toxischen Welt in einer schwierigen Zeit, weil wir so viele niedrigschwellige Angebote haben, wie wir quasi in einen funktionsfähigen Modus kommen. Wir können dadurch den Tag überstehen, die Woche überstehen, das Jahr überstehen und schaffen es irgendwie nicht zusammenzubrechen vielleicht, aber nur durch diese ganzen Krücken um uns herum, die ja oft nicht gesund sind und die dann dazu beitragen, dass wir nicht gut schlafen, dass wir uns nicht gut ernähren, dass wir uns nicht gut bewegen, dass wir nicht ausreichend gute soziale Kontakte haben. Und das geht für den Moment, aber natürlich auf lange Sicht schadet das uns.
Also Verdrängung ist auch keine Lösung. Richtig? Also weil ich schließe ja den Kreislauf nicht. Verdrängung ist ein großer Mechanismus bei mir. Und ich meine, dass das gut funktioniert, aber wahrscheinlich nicht.
Ja, die Frage ist so ein bisschen, was heißt Verdrängung jetzt für dich? Das ist ja erstmal nur so ein Wort. Magst du es genauer beschreiben? Was heißt Verdrängung für dich?
Ich setze mich mit dem Thema nicht mehr auseinander und verbanne es aus meinem aktiven Bewusstsein.
Ja, genau. Also ich würde nicht sagen, dass es per se eine schlechte Verhaltensweise ist. Wenn es aber ein akutes Problem ist, was dich in deinem Leben real betrifft und wo du potenziell einen Einfluss drauf hättest.
Kannst du nicht verdrängen.
Genau, dann bringt Verdrängen nichts. Aber wenn es jetzt ist, wenn ich mir jeden Tag Sorgen mache, kommt jetzt der dritte Weltkrieg. Und ich gucke jetzt immer mehr Nachrichten und habe immer mehr Twitter-Accounts, denen ich folge, um Informationen zu bekommen, dann wird das intensiver auseinandersetzen, damit wahrscheinlich mich ja nicht glücklicher oder zufriedener machen. Wenn ich aber stattdessen sage, ich konsumiere jetzt vielleicht gar keine Nachrichten mehr, weil mir das auf den Zeiger geht oder weil ich merke, das raubt mir Optimismus und Kraft, dann finde ich, Verdrängen ist durchaus eine gesunde Verhaltensweise, um das Leben, das eigene Leben nicht zu vergessen.
Ja, also es ist Verdrängen, Vermeiden. Also ich vermeide es wirklich abends, mir Nachrichten anzusehen, weil die zu 99% negativ sind. Und ich ausreichend Negativität in meinem Leben habe und ich auch besser schlafe. Aber wie gehe ich denn dagegen vor, wenn ich jetzt ganz viele Gummibärchen zum Beispiel esse oder Schokolade und das irgendwie so mein Coping-Mechanismus ist? Wie kann ich dem entgegenwirken, dass ich jetzt nicht exzessiv Sport betreibe oder halt eben viel Junkfood esse?
Also Achtsamkeit ist hier wieder das Stichwort, das erstmal merken. Also erstmal spüren, aha, ich greife immer abends zu Gummibärchen oder ich gucke abends immer 50 Katzenvideos. So. Und sich vielleicht auch die Konsequenzen bewusst machen. Aha, ich habe schlecht geschlafen, ja, oder der Bauch hat gegrummelt oder ich musste 5-mal auf Klo. Das ist ja so eine Folge, weil der Körper will den Zucker wieder rausholen aus dem aus dem Organismus und der sorgt dann für mehr Urin. Und wenn man das mal so feststellt, je verrückter man abends gegessen hat, desto öfter muss man vielleicht aufwachen in der Nacht so. Und an Tagen, wo man merkt, ah, da habe ich abends gar nichts Blödes mehr gegessen, sondern war irgendwie in der Badewanne oder wandern oder spazieren. Und das war ein guter Tag und ich hatte auch keinen Hieper auf Gummibärchen, dann merkt man, ah, dann schlafe ich auch irgendwie viel besser, dann muss ich gar nicht auf Klo in der Nacht. So. Also diesen Unterschied mal zu spüren und dann geht es darum, eine Gewohnheit umzulernen. Und das Beste, was man machen kann, ist dieses Wenn-Dann-Prinzip. Also dass man sagt, wenn ich abends auf dem Sofa sitze und merke, der Weltschmerz trifft mich jetzt und jetzt kann nur noch Schokolade helfen sozusagen. Was habe ich denn für eine andere Möglichkeit, um mit dieser Emotion, mit diesem Zustand umzugehen? Und dann eben zu sagen, wenn ich das nächste Mal abends auf dem Sofa versacke und traurig, wütend, was auch immer bin, dann gehe ich eine Runde raus und gehe nochmal eine Stunde spazieren oder ich mache eine Meditation oder ich male jetzt ein Bild oder ich hole mir die Gitarre oder so. Das mal auszuprobieren, geht es mir dann besser. Also so langsam in ein neues Verhalten quasi kommen und dann auch wieder achtsam spüren, was hat das jetzt verändert mit meiner Stimmung, was hat das verändert mit meinem Schlafverhalten, mit meinem anderen Essverhalten und so langsam wieder in ein gesünderes Verhalten vielleicht reinkommen. Ja.
Wie kann ich denn meine Resilienz aufbauen? Weil darum geht's ja auch in deinem Buch, quasi Verantwortung zu übernehmen, aber auch Stärke.
Ja, ich glaube, das ist vielleicht die wichtigste Kompetenz in unserem Leben, weil wir ja immer mit Stress, mit Krisen, mit Schicksalsschlägen zu tun haben. Mhm. Und das ist ganz wichtig, eben für die psychische Gesundheit zu sorgen. Oder man könnte auch sagen, das Immunsystem der Psyche irgendwie zu stärken. Und das macht man idealerweise natürlich prophylaktisch, dass man nicht erst, wenn die Krise da ist, etwas tut. Dann geht's natürlich auch immer noch. Aber natürlich besonders gut ist es, gestärkt durchs Leben irgendwie zu gehen, um reagieren zu können, wenn eben die ganzen Einschläge kommen, die natürlich immer kommen werden. Also es gibt kein Leben ohne Stress, es gibt kein Leben ohne Probleme. Diese Sachen gehören dazu. Und wie kann man es trainieren, war deine Frage. Also wir gehen davon in der Psychologie aus, dass es so drei Aspekte gibt, die dazu beitragen, wie unsere Resilienz so aussieht. Das erste sind die Gene. Ja, also aus welcher Familie kommen wir? Was haben wir für genetische Grundvoraussetzungen mitbekommen? Zum Beispiel Optimismus wissen wir, das ist teilweise genetisch verankert. Ja, oder auch wie schnell bei uns die Angst aktiviert wird, ist teilweise genetisch verankert. Da haben wir nicht mehr so wahnsinnig viel Einfluss drauf. Richtig. Dann die zweite Quelle ist unsere frühkindliche Erfahrungswelt. Mhm. Also haben wir da Liebe erfahren, so eine bedingungslose Liebe, sind wir gestärkt worden, unterstützt worden, hatten wir Halt und Stabilität, konnten wir auch selber ja kleine Krisen auch meistern und sehen, aha, ich bin wirksam, ich kann was gestalten. Oder haben wir vielleicht Gewalt erfahren, körperliche, psychische Gewalt, lebten wir im Chaos und hatten gar keine Stabilität, dann verändert das auch etwas mit uns. Mhm. Auch da haben wir jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel Einfluss. Das heißt, die dritte Quelle ist die, auf die wir bauen. Und das ist eben die als Erwachsener, sich nochmal bewusst zu machen, was sind denn eigentlich meine Ressourcen, was sind meine Stärken? Da gibt es verschiedenste Resilienzfaktoren, die man sich genauer anschauen kann und da sich welche raussuchen, von denen man sagt, die möchte ich gerne trainieren, an denen möchte ich gerne konkret arbeiten, die möchte ich stärken und schützen. So wie man in der Medizin vielleicht auch sagen würde, bestimmte Spurenelemente oder Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe möchte ich reinholen in meine Ernährung. Und so könnte man sagen, möchte ich bestimmte Pfeiler der Resilienz mir angucken. Und ja, wenn man jetzt anfängt zu googeln, weil man sagt, interessiert mich, was sind das denn für Pfeiler? Da wird man merken, da gibt's ganz unterschiedliche Konzepte. In meinem ersten Buch habe ich 8 Resilienzfaktoren aufgelistet. Und es gibt manchmal auch nur 3, manchmal gibt es 100 und meistens gibt es 7 und häufig steht sogar die 7 Faktoren der Resilienz. Hm. Aber es gibt natürlich sehr viele. Ja. Ich kann das mal verdeutlichen, vielleicht am Beispiel Optimismus. Ja. Optimismus ist erstmal vielleicht so ein Oberbegriff und jetzt könnte man sich fragen, wie komme ich denn in ein optimistisches Gefühl? Und dann könnte man sagen, positives Denken könnte da helfen. Also wenn ich mich bewusst dahin bringe, positiv zu denken. Mich zum Beispiel, wenn es schwierig ist, frage, was kann ich aber? Oder was ist auch gut an dieser Krise gerade? Ja, man stellt sich vor, man hat eine Beziehungskrise und dann könnte man sagen, was ist auch gut, dass wir gerade eine Beziehungskrise haben? Mhm. Und dann findet man vielleicht Dinge und sagt, naja, wir können uns nochmal neu kennenlernen, wir können unsere Beziehung gestalten, wir sprechen über Probleme, vielleicht trennen wir uns sogar, aber auch das kann sogar gut sein, weil dann haben wir nochmal ein gutes Restleben. Mhm. So. Das wäre also das positive Denken, könnte eine Säule sein. Dann könnte man sagen, Dankbarkeit ist vielleicht auch etwas, was den Optimismus stärkt. Also wenn ich jetzt anfange, mich regelmäßig zu fragen, wofür bin ich dankbar in meinem Leben, auch die Kleinigkeiten, tue ich was für meinen Optimismus. Sinnhaftigkeit ist etwas, was den Optimismus stärkt. Wenn ich also versuche, Sinn in den Dingen zu entdecken, auch in den Krisen Sinn zu entdecken oder mich zu fragen, warum ist es sinnvoll, mich mit etwas auseinanderzusetzen zum Beispiel, kann auch mein Optimismus gesteigert werden. Religion kann den Optimismus steigern. Absolut. Ja? Humor. Das heißt, aus diesem einen Resilienzfaktor, diesen Optimismus, kann man jetzt 5, 6 oder 7 machen und so kommt man irgendwann auf 100 vielleicht. Oder auch, wenn wir uns die Erholung angucken, gibt die aktive Erholung, sowas wie Sport machen vielleicht, gibt die passive Erholung wie Schlafen. Aber da gibt es noch so viel dazwischen, auch eine intellektuelle Erholung, ins Theater zu gehen, einen Roman zu lesen, selber einen Roman zu schreiben, ein Bild zu malen und so weiter. Also das nochmal so aufzufächern und dann darin zu sehen, was sind denn die Sachen, die mir Halt geben. Und ich finde eine Frage immer ganz gut, nämlich, wenn man auf sein Leben zurückblickt, vom jetzigen Punkt aus, Welche Faktoren haben einem denn in Krisen geholfen? Was war es denn? Waren es bestimmte Personen? Waren es Fähigkeiten von einem selber? War es so ein Optimismus? Was war es denn eigentlich? Mhm. Und da so ein Gefühl für zu kriegen und zu sagen, ich muss nicht alles neu lernen, sondern ich kann vielleicht auch ein Bewusstsein einfach dafür entwickeln, was schon angelegt ist in mir oder schon gut ausgebildet ist und das einfach wieder nutzen. Aber natürlich kann man auch gucken, was gibt's da noch und das dann ganz gezielt auch trainieren.
Mhm. Was können wir denn tun, um Erholungsphasen fester in unser Leben einzubauen?
Also da ist vielleicht erstmal das Wichtigste, dass es einen Unterschied gibt zwischen Entspannung und Erholung. Mhm. Also wir benutzen das oft so synonym im Alltag. Mhm. Aber ich finde, wenn man das einmal für sich so akzeptiert, so diese Definition, die ich gleich bringe, dann kann das total viel verändern, so im Alltag, wie man den gestaltet. Also Entspannung heißt einfach nur, die Anspannung ist vorüber. Mhm. Und die Anspannung ist, zum Beispiel, wir haben jetzt eine gewisse Anspannung, weil wir hören jetzt zu, du stellst Fragen, ich antworte was und man muss irgendwie einen logischen Kram erzählen, ja. So, das ist eine gewisse Anspannung. So, da ist jetzt mein Körper und auch deiner ist jetzt gefragt. So, und wenn das vorbei ist, das Interview, dann kommt so eine Entspannung. Mhm. Das heißt, Energie, die gebunden würde, ist jetzt wieder verfügbar für anderes. Und das gibt uns ja häufig so ein Gefühl von, ach, jetzt bin ich wieder ein bisschen entstresster. Mhm. Aber eigentlich ist nur die Energie jetzt wieder frei, um was zu tun. Ich bin jetzt entspannt. So. Aber es ist keine neue Energie dazugekommen. Und genau das ist die Erholung. Mhm. Neue Energie kommt dazu. Das heißt, wenn ich nachher rausgehe, bin ich ein bisschen entspannter und gehe dann zum Bus. Ja? Und wenn ich dann aber den ganzen Tag weiterarbeite und andere Dinge machen, wird ja immer wieder Energie gefordert. Und jetzt ist die Frage, kommt jetzt aber auch mal irgendwann neue Energie dazu? Also setze ich mich einfach mal nur mal 10 Minuten auf die Bank und schaue in die Sonne. Mhm. Oder tanze ich zur Musik oder mache ich einen Mittagsschlaf? Wo kommt neue Energie dazu? Und das ist die Erholung. Und diese beiden Prinzipien braucht jeder Tag. Jeder Tag braucht Entspannungsphasen und jeder Tag braucht auch Erholungsphasen. Und da sollten wir halt nicht streichen und knauserig sein. Und Erholung, Entspannung ist wie Essen eigentlich. Und niemand von uns würde ja sagen, ach, jetzt habe ich am Wochenende so viel gegessen, das ist ja prima, dann muss ich ja die ganze Woche über nichts mehr essen. So, der Hunger kommt ja wieder und natürlich werden wir wieder was essen. Und wenn man jetzt ein tolles Wochenende hatte und da wandern war, dann heißt es nicht, dass man die Woche über einfach nur Leistung bringen kann und nichts mehr Neues für sich tun sollte, sondern es braucht ganz viele Phasen im Laufe eines Tages. Es können kleine Mini-Pausen sein, zum Beispiel eine Mikropause wäre tatsächlich so eine Minute, einfach mal die Augen schließen vor dem Rechner oder rausgucken, die Wolken beobachten, die Bäume, die Äste, wie die sich im Wind wiegen, einfach für eine Minute mal so die Arbeit unterbrechen. Mhm. Dann so eine Mini-Pause wäre mal 10, 15 Minuten rausgehen, sich recken, strecken, eine kleine Meditation machen, sich einen Kaffee machen, was trinken, ohne am Handy zu sein. Das ist immer noch der wichtige Zusatz. Weil wenn ich in der Pause am Handy war, dann hatte ich keine Pause. Ja. Selbst wenn ich nur private Nachrichten abgehört und darauf geantwortet habe, habe ich ja gearbeitet. Mhm. Also das ist ja für mein Gehirn genau dasselbe, wie wenn ich wirklich arbeite für Geld. Ja? Das sind die gleichen Fähigkeiten, die ich dann brauche. In meinem Gehirn ist es egal, ob ich dafür am Ende eine Überweisung bekomme oder nicht. Mhm. Das ist Arbeit. So. Und dann gibt's natürlich die längste Phase der Erholung, das ist der Schlaf. Und wenn wir da natürlich zu schlecht schlafen, zu wenig schlafen, dann ist unser Akku nicht komplett aufgeladen. Und dann kommen wir natürlich viel schneller in diese Stolperfallen im Laufe des Tages. Also ganz viele Momente kann man nutzen, auch so Wartemomente, wenn man auf jemanden wartet, wenn man im Stau steht, wenn man im Bus sitzt, wo man gerade nichts tun muss. Warum sich selber Arbeit machen und jetzt Hundevideos liken und weiterschicken und Spiegel Online und so weiter. Sondern das sind kleine Einladungen, um jetzt mal dem Geist eine Entspannung zu geben, dem Körper eine Entspannung zu geben. Weil wenn ich mir jetzt Hundevideos angucke oder die Situation, was ist in der Ukraine los, dann geht ja immer Adrenalin an. Mhm. Ja, da passiert ja immer was in mir. Das sind auch Stressoren. Und selbst wenn es lustige Hundevideos sind, trotzdem ist es eine kleine Anspannung, die bei mir entsteht. Und das ist dann eben keine Erholung, wenn ich den ganzen Tag schon Anspannungen hatte. Also eigentlich brauchen wir so ein kleines Mönch, Monkartiges oder Nonnenartiges leben wir in unserer heutigen Zeit. Und da ist eben die Frage, wo kann ich mir solche Inseln schaffen, die nicht digital sind, sondern die im besten Fall wieder analog sind und irgendwas mit der Natur zu tun haben. Denn da kommen wir her, aus dieser Natur. Und das ist eigentlich unser Ort der Heilung ja oft auch. Auch für die Psyche, auch für den Körper. Da verändert sich ganz viel. Und Naturmomente schaffen, das wäre so etwas, wie kann man sowas im Laufe der Woche auch immer wieder hinbekommen, ohne das Handy dabei in der Hand zu haben.
Jetzt, du schreibst in 7 Schritten raus aus der Stressspirale und ich frage mich oft bei Büchern, die eigentlich Hilfe zur Selbsthilfe geben, ab wann brauche ich externe Hilfe? Mhm. Also wie ist deine Sicht da drauf? Also wie weit komme ich selbst und wann brauche ich fremde Hilfe?
Ja, der Kipppunkt ist vielleicht immer der, wenn ich merke, dass ich in ein krankhaftes Verhalten hineinkomme oder dass mein Körper eben in eine krankhafte Situation reingekommen ist. Also zum Beispiel selbstverletzendes Verhalten oder fremdverletzendes Verhalten. Oder wenn ich eben merke, ich bin eigentlich nur noch komplett antriebslos. So, dann kann man das Buch natürlich auch lesen und gucken, was findet man da. Aber natürlich geht es dann irgendwann auch darum, vielleicht zu sagen, ich muss jetzt doch mal in eine Therapie gehen und muss nochmal schauen, wie kann ich daran gezielt arbeiten und wo kann auch sozusagen ein externer Impuls hilfreich sein, den ich aus einem Buch nicht ziehen kann. Mhm. Das sind so sicherlich die Momente und das ist fließend. So ein Buch kann auch begleitend natürlich sein, aber grundsätzlich geht es immer darum, wann ist der Schmerz eben so, dass ich das Gefühl habe, das ist jetzt, das nimmt mein Leben sehr stark ein einfach oder da komme ich auch alleine nicht mehr raus.
Du hast uns jetzt in dem Gespräch ganz viele Hinweise gegeben und Tricks, aber ich muss dich trotzdem zum Schluss nochmal fragen, welche 3 Tipps hast du für unsere Hörer, die du uns mitgeben möchtest?
Ja, ich gucke einfach mal, was ich mache und das sind meine 3 Tipps jetzt dann einfach. Also ein Tipp ist, betrachte dein Handy als einen Werkzeugkoffer, den du nutzt, wenn du ihn nutzen möchtest aktiv, also auch so eine Form der Achtsamkeit. Und frage dich eben, benutzt dein Handy dich oder benutzt du dein Handy? Und möglichst das so konfigurieren, dass da nicht ständig was blinkt und ploppt und irgendwas ist, sondern du benutzt es, wenn du es brauchst. Du würdest ja auch nicht einen Hammer einfach so immer aus der Hosentasche rausziehen und an jeder Bushaltestelle da irgendwie nochmal was festhämmern.
Immer einen Hammer dabei.
Ja, aber ist so absurd, oder? Stell dir vor, jemand holt seinen Schraubenzieher an der Bushaltestelle raus und sagt, ja, ich schraube jetzt hier nochmal ein bisschen das fest, ich prüfe mal, ob das alles hier ist. Da würde jeder sagen, was ist denn mit dir los? Aber wenn man da Hundevideos guckt an der Bushaltestelle, obwohl man schon so einen stressigen Tag hatte, da würde niemand sagen, was ist denn mit dir los?
Doch, ich würde schon sagen, was ist mit dir los?
Okay, also das wäre das Erste. Finde einen Weg, mit deinem Handy so umzugehen, dass es dich nicht stresst und dass du es vielleicht viel weniger in der Hand hast.
Ja, super.
Dann achte auf Erholung und Entspannung in der Form, dass du vielleicht erstmal dich auf die Reise begibst und guckst, was sind denn überhaupt Entspannungssachen, Erholungssachen? Vielleicht auch nochmal in die Kindheit zu gehen. Was hast du denn früher gerne gemacht? Und wenn man früher gerne ausgemalt hat oder gepuzzelt hat, herzlichen Glückwunsch. Dann mach das auch gerne mit 20, mit 50, mit 88. Ist ja wunderbar. Ja, und zum Beispiel, wenn ich Workshops mache, das sind ja so Unternehmensworkshops, die ich mache, dann lege ich auf so einen großen Tisch, wie wir ihn jetzt hier haben, immer Spiele hin und sage so, wir haben jetzt eine Pause und ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt auch an euer Handy gehen, aber ihr könnt auch das Springseil nutzen. Ihr könnt mit jemandem jetzt hier Schach spielen, wenn ihr wollt oder so murmeln hier, wo man die Kugeln in die Löcher bringen muss. Und häufig lachen die Leute erstmal und sagen, hä, aber jetzt hier bei uns Springseil springen? Und dann sage ich, aber warum ist das verrückter, als sich Katzenvideos in der Pause anzugucken?
Ja?
Also irgendwie gucken, was könnte mich entspannen, was könnte mich erholen und das nicht darüber nicht verhandeln. Also das braucht man einfach. Ja. Also noch ein kleiner Exkurs. In meinem letzten Workshop, darum ist es so präsent, letzte Woche war das, da hat eine Frau erzählt, sie arbeitet Vollzeit und ihr Mann auch. Und sie kocht jeden Tag und sie hasst das inzwischen zu kochen. Und das ist so nervig für sie geworden. Sie haben 2 Kinder und jeden Tag kocht sie. Und sie arbeitet viel im Homeoffice und morgens um 6 fängt sie an, Kartoffeln zu schälen, damit sie dann in der kurzen Mittagspause das Essen kochen kann. Und alle aus dem Workshop haben gesagt, hör doch auf damit. So, warum kochst du denn jeden Tag? Warum kann dein Mann nicht auch mal kochen? Warum bestellt ihr nicht eine Pizza? Ja. Warum regelt ihr das nicht irgendwie anders? Wie alt ist deine Tochter? Was, die ist schon 21, die eine Tochter. So, warum kann die nicht auch für sich selber was kochen? Ja. So, also verhandel nicht über Entspannung und Erholung, und vielleicht ist das sogar schon der dritte Tipp. Versuch doch mal eine andere Perspektive einzunehmen auf dieses, es geht nicht, ich muss doch. Mhm. Wenn ich das nicht mache, dann macht's keiner. Versuch doch mal, das anders zu machen. Und da habe ich vielleicht noch einen kleinen Tipp, wie man da hinkommt. Man muss ja irgendwie den Geist triggern, dass er mal anders nachdenkt über etwas. Und häufig sagen wir, ja, ich würde gerne in meiner Pause schön im Garten sitzen, aber ich muss ja für die Familie jetzt kochen. Ne? Mhm. Nehmen wir das Beispiel. Und jetzt würde ich sagen, streiche mal das Wort aber und benutze stattdessen das Wort und, um eine andere Perspektive einzunehmen. Und dann lautet der Satz, ich würde gerne in dem Garten sitzen in der Pause und ich muss für meine Familie kochen. Mhm. So. Und dann ist es schon was anderes, weil dann ist es nicht vom Tisch, dieses, naja, es geht ja nicht, ich muss ja kochen, also kann ich nicht sitzen, sondern jetzt gibt's beides. Und jetzt könnte man sich sagen, okay, wenn es beides gibt, kann ich nochmal anders drüber nachdenken. Und vielleicht komme ich dann da drauf, meinetwegen die Kartoffeln im Garten zu schälen, aber vielleicht komme ich irgendwann auch mal darauf zu sagen, ich muss die gar nicht schälen. So, es geht auch anders, ja, und ich habe das Recht, auch Pause zu machen oder so. Also nochmal eine andere Perspektive einnehmen. Ich höre das oft auch von Leuten, die so sagen, ja, meine Eltern sind jetzt aber pflegebedürftig und mein Bruder kümmert sich nicht um die. Wenn ich das nicht mache, dann macht's keiner und da muss ich jetzt durch. Und dann ist aber die Frage, okay, wie kannst du dir aber Hilfe suchen oder wie kannst du mit dem Bruder kommunizieren, auch mal verstehen, warum kümmert er sich nicht? Gibt es auch eine Dynamik vielleicht, dass du ihn irgendwie auch rausgedrängt hast, ohne es zu wollen, aber dass er auch eingeschüchtert ist durch deine große Aktivität? Also wie könnt ihr auch eine neue Kommunikation finden und wie könnt ihr euch darum kümmern oder wie könnt ihr eben auch externe Ressourcen anzapfen? Also da mal rauskommen aus diesem, es geht nicht anders, sondern sich fragen, was sind wirklich meine Freiheitsgrade und was bin ich auch bereit zu verändern, damit es zu einer Veränderung kommen kann. Denn wenn ich weniger Stress haben möchte, dann reicht der Wunsch nicht aus. Ich muss irgendwas verändern. Und das ist eben dann die Aufgabe, die uns das Leben stellt. Was bist du bereit zu verändern, damit du weniger Stress hast?
René, ich danke dir ganz herzlich für diesen spannenden Austausch. Ich habe viel mitgenommen. Ich kann das wirklich jedem nur ans Herz legen, beide Bücher. Aber dein letztes Buch, Die Superkraft statt Superstress, ist echt toll. Es ist viel Information und man muss sich wirklich Zeit nehmen, das durchzuarbeiten. Es ist nicht leicht wegzulesen, ist aber bewusst so gehalten, weil wirklich sehr viel Information und Wissen drin steckt. Und also vielen Dank dafür, dass du das mit uns teilst.
Ja, danke für die Einladung und dass wir darüber gesprochen haben und vielleicht gute Ideen gegeben haben, wie man ein bisschen gesünder das Leben gestalten kann.
Dankeschön.
Danke.
Die Fakten der Folge.
Stress ist Energie, aber doppelseitig. Er kann uns Kraft geben, wenn wir ihn bewusst nutzen, wird aber krankmachend, wenn er dauerhaft oder chronisch bleibt. Symptome, die wir wahrnehmen, sind Warnsignale für Stress, denn Stress verändert viele Körperfunktionen wie unser Immunsystem, Atmung, Muskeln, Verdauung und vieles mehr und macht sich durch vielfältige Beschwerden bemerkbar. Stress ist emotional verankert. Entscheidend ist, Gefühle wahrzunehmen und zu verstehen, anstatt sie mit Ablenkungen oder ungesunden Strategien wie Konsum und Sucht zu überdecken. Gesunde Regulation ist dann möglich, wenn wir klare Wenn-Dann-Strategien für uns ausmachen und uns echte Erholung zugestehen. Vor allem sollten keine neuen Belastungen zukommen. Dann können wir Stress bewältigen und nachhaltig Kraft zurückgewinnen. Das war eine weitere Folge von Mission Gesundheit. Aber nicht abschalten, es kommt ja noch mal ein Random Reminder. Hat dir diese Episode gefallen? Dann abonnier uns gerne, um auch in Zukunft keine Episode zu verpassen. Oder schreib uns direkt an podcast@ceramtech.de. Ich freue mich auf deine Fragen.
Hardys Random Reminder.
Random Reminder: 10 Spitzenwippen als Kreislaufboost. Wenn du lange sitzt, staut sich Blut in den Beinen und das kann zu Müdigkeit, Schwellung oder sogar Kopfschmerzen führen. Schon 30 Sekunden Wippen auf den Zehenspitzen aktiviert die sogenannte Wadenpumpe. Sie bringt dein Blut zurück zum Herzen, verbessert die Sauerstoffversorgung und du fühlst dich sofort wacher. Also stell dich im Büro oder zu Hause einfach 20 bis 30 Mal auf die Zehenspitzen und wieder ab. Also mein Random Reminder in dieser Woche: Zehenspitzen wippen als Kreislaufboost. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceramtech, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast@ceramtech.de.